Hallo und herzlich willkommen, liebe Geistergeschichten-ZuhörerInnen, zu Folge 32 unseres Podcastes mit mir, dem Matze, und dabei, wie jedes Mal,
der Wolfgang. Ich bin doch dabei.
Genau, Überraschung Nummer 1, er ist doch dabei. Wolfgang hat doch Zeit. Wir hatten euch zwar angekündigt in einer der, in der letzten regulären Folge vor 4 Wochen, dass Wally wahrscheinlich an diesem Datum nicht kann, aber er kann doch.
Ja, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich Zeit habe, aber es gibt so viele coole neue Sachen, da muss man sich einfach Zeit nehmen.
Genau. Wir haben, wenn ich so sagen darf, ein Arsch voll Zeug in dieser Folge drin, weil wir da jetzt, dadurch, dass wir eine Geister-Geflüster-Folge hatten, 4 Wochen euch nicht beehrt haben mit Infos. Dementsprechend ist die Folge sehr, sehr voll. Wir würden anfangen.
Warte mal.
Willst du was vorweg sagen? Ja.
Ist eine Nachricht von was? Xur? Nein, ich sag nicht, dass der Podcast vom Protogalaktischen Pferd gesponsert ist. So ein Schmarrn.
Also wirklich. Nee, was der immer will, ey. Ja, schlimm. Nudelgesicht. Halte ich aus unserem Podcast raus. So, also wir fangen an mit News. Was haben wir an News? Wir haben eine große News, die, über die wir kurz sprechen wollen. Denn ich weiß
Witch
gar nicht,
Queen kommt. Achso, das meinst du das andere.
Achso, ja, ja, genau. Witch Queen kommt. Ganz wichtig. Ich weiß gar nicht mehr, wann die Ankündigung war, irgendwann Anfang Februar auch, dass Sony Bungie kauft.
Genau.
Beziehungsweise auf der Bungie-Homepage ist es netter formuliert, Bungie joins oder Bungie tritt Sony Interactive Entertainment bei.
Ja, was tatsächlich erstmal für großes Rumoren gesorgt hat in der Community.
Ja, erstmal ein Aufschrei, so nach dem Motto, oh mein Gott.
Bungie und Sony ist ja immer so ein bisschen so, oh mein Gott, exklusiver Content. Erinnerungen, weil es gab ja ein Strike, eine Exo-Waffe, die, also diverse Waffen.
Schon, ne?
Ja. Ja, und die, wie heißt dieses Sniper? Keine Ahnung, fällt mir gar nicht ein. Irgend so eine Waffe, die war auch exklusiv eine Zeit lang und so. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass Bungie zwar jetzt zu Sony gehört, aber die relativ unabhängig sind. Ich meine, natürlich ist es immer so ein bisschen Marketing-Gedöns, was da jetzt kommt. So diese, die ganzen Sätze, das ist wie, wie liest sich wie in so einem Handbuch für.
Für wie mache ich meine Community nach einer Fusion glücklich?
Genau.
Ja, aber, ja, klar.
Aber
müssen sie ja auch, ja.
Ja, es gibt aber auch tatsächlich Anwälte, die Destiny spielen und die haben sich auch mal die ein bisschen mehr in die Materie eingearbeitet. Und ich habe das zumindest auf Reddit gelesen, dass einer kommentiert hat, oder war das sogar auf einer Homepage, englischsprachig, Newsseite? Ich weiß nicht genau. Es ist auf alle Fälle definitiv so, dass Bungie tatsächlich viel mehr Freiheit hat, als sie hätten haben müssen. Also die haben sich da schon einen guten Vertrag rausgesucht. Oder halt
genau.
Verhandelt.
Dazu gibt's noch 2 Quellen, sage ich mal, auf Bungie selber. Das sind aber dann halt eher so diese Geschichten, die du gerade angesprochen hast, die halt so ein bisschen wie Werbung klingen. Da hat nämlich der CEO Pete Parsons hat einmal eine Stellungnahme geschrieben, wo so 2, 3 Sätze drin sind, die trotzdem, finde ich, relativ gut klingen. Natürlich müssen sie das auch, aber da steht halt auch sowas drin, dass durch Sony haben sie halt die Möglichkeit, dass ihr Universum oder ihr Potenzial für Universum jetzt grenzenlos ist, was vorher halt nicht der Fall ist. Genau. Und dazu haben sie noch gleichzeitig so einen Artikel gehabt, Destiny 2 gemeinsame Vision. Wo sie auf 3 Kernpunkte eigentlich eingehen. Und zwar, dass Destiny grundsätzlich auf allen Plattformen bleibt, auf denen es aktuell ist, nur zusätzlich noch auf neue erweitert werden soll. Welche das sind, steht dort nicht genauer. Bungie behält die kreative Kontrolle über das Destiny-Universum und wird weiterhin unabhängig veröffentlichen. Genau. Und das Spielvergnügen soll auch für alle Spieler sein, egal auf welcher Plattform. Und dazu haben sie dann unter dieser Grafik noch ein kleines FAQ, wo es noch zu einigen Fragen Antworten gibt. Und da finde ich die wichtigste tatsächlich, dass sie sagen, alle bestehenden Pläne der Licht- und Dunkelheit-Saga, die ja bis einschließlich finale Form, also Final Shape im Jahr 2024, bleiben unverändert, auch durch diesen Kauf.
Ja. Naja, ich glaube, Sony hat nicht Bungie gekauft, um Destiny zu kontrollieren, sondern Sony hat Bungie gekauft, um sich eine Firma ins Portfolio zu holen, die einfach verdammt gute Shooter macht.
Ja.
Und das ist auch so ein bisschen eine andere Strategie, glaube ich, die Sony da fährt mittlerweile.
was man halt auch, und was ja auch immer, ich meine, viele Spieler schreien immer schnell auf, was man zum Beispiel auch nicht vergessen darf, Sony ist ja auch, es ist ja Sony Entertainment oder Sony Interactive Entertainment, die sind ja nicht nur im Spielesektor unterwegs, sondern zum Beispiel auch, was Filme und Serien angeht, mit dabei. Und das würde zum Beispiel auch nochmal eine ganz andere Idee bieten, was vielleicht in Zukunft mit dem Destiny-Universum auch möglich wäre.
Hey, ja. wenn sowas wie Arcane oder Legend of Vox Machina mit Destiny rauskommt, bin ich der Erste, der sich's anguckt.
Ja, das sind halt wieder so Punkte, die muss man halt auch so ein bisschen auf dem Schirm haben, die durch sowas halt auch passieren können. Und die natürlich für uns alle sehr freuen würden, wenn es auf einmal eine Destiny-Serie oder einen Destiny-Film gibt.
Oder so ein Film, so eine Live-Action-Verfilmung und dann geht ein Portal auf und Spider-Man kommt, weil der gehört ja auch zu Sony.
Und der Master Chief kommt durch eine Zeitbubble.
Ja, also ihr merkt, wir haben gute Ideen.
Ja, Sony?
Liebe Sony, deutschen Menschen, die uns zuhören.
Wir verlinken euch mal in der neuen Folge. Geht ja auch um euch.
Ja.
Sony Interactive Deutschland und dann könnt ihr euch mal melden. Ne?
Genau.
Ist gar kein Ding. Ja. Noch was dazu zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Ich bin da ganz happy mit. Wie wir neulich schon hatten, es geht ja bei diesem ganzen Business auch immer um Geld und es ist auch einfach dann finanzielle Sicherheit für ein Studio, wenn Sony dein Mutterkonzern wird sozusagen. Das muss man auch immer dazu sagen.
Jetzt haben halt alle ein bisschen Panik, weil Microsoft hat Firmen aufgekauft und dann ist jetzt zum Beispiel kommen diverse Bethesda-Spiele erstmal nur für die Xbox raus und halt für den PC. Und nicht
für die PlayStation, genau, ja.
Aber das gibt's ja am PC auch mit Epic und so. Ich meine, wenn eine Firma Geld reinsteckt, dann ist es halt einfach trotz alledem in der Wirtschaft. Also so muss ich es immer sehen. Ich glaube, ich habe jetzt keine Panik davor.
Ich auch nicht.
Und Forsaken war ja nur möglich mit der Activision Blizzard Manpower sozusagen. Und wenn jetzt da Geld reingepumpt wird.
Aber das haben sie auch an einer Stelle noch erwähnt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es sogar im FAQ war. Dass natürlich der erste direkte Vorteil durch Sony ist, dass sie diese ganze Anheuerungskampagne jetzt deutlich aufstocken können und deutlich mehr Leute in kürzerer Zeit einstellen können, was natürlich schon mal direkte Auswirkungen hat auf Spielqualität und. Genau. Ne? Das sind dann schon die ersten positiven Auswirkungen. Ich glaube, das soll aber auch genug sein zu dem Thema.
Und von den 3,6 Milliarden oder wie das waren, werden bestimmt 2 Milliarden in die wie verhindern wir Telesto-Bug?
Bestimmt.
Budget.
Wie heißt das? In die Taskforce Telesto.
Und jetzt würde ich sagen, lassen wir das und kommen zum nächsten Thema.
Nächstes Thema ist ein sehr großes Thema. Vielleicht. Wir wissen es nicht. Denn das nächste Thema ist ein Thema, was euch Zukunftsmatze wahrscheinlich alleine erzählen wird.
Genau.
Wenn es denn stattfindet, das klingt jetzt alles sehr ominös, dazu müsst ihr wissen, heute ist Sonntag, der 13. Und vielleicht gibt es ja am Dienstag, oder wir hoffen, dass es am Dienstag ein Story-Finale gibt.
Also es gibt definitiv eins, es gibt ja noch versteckte Triumphe, aber es wurde nur angekündigt im Spiel mit, es ist die letzte Woche der Season und ich denke,
Genau. Also es wird was geben, deswegen können wir euch jetzt noch nicht dazu was sagen, aber da der Podcast ja am Mittwoch kommt, das heißt, da ist das Story-Finale schon passiert, vielleicht, wahrscheinlich, werd euch jetzt in den folgenden Minuten Zukunftsmatze etwas über das Story-Finale erzählen und wir hören uns danach gleich wieder.
Also, Bühne frei für dich, Zukunftsmatze.
So, jetzt begrüßt euch Zukunftsmatze und erzählt euch von der letzten Story-Mission, die am Das haben wir heute Mittwoch, gestern noch für euch dazu gekommen ist. Und gleich dazu natürlich ein dicker Spoiler. Wenn ihr sie noch nicht gespielt habt, dann skippt jetzt den nächsten Part. Ich sag mal so die nächsten 2 Minuten, wenn ihr sie noch spielen wollt. Ansonsten, würde ich euch sehr hart spoilern. Also letzte Mission. Wir dürfen zu Mara ein letztes Mal in dieser Season. Und uns dem Ritual widmen, was wir ja jetzt sehr viele Wochen vorbereitet haben, nämlich aus Savatun den Wurm zu extrahieren. Dafür starten wir dann eine besondere Art des Astral Alignment, also des Astralausrichtungs-Events, kämpfen uns dadurch, in sehr cool gemacht, wie ich finde, bis in die Kathedrale rein, die aber gleichzeitig auch immer von Xivo-Aratswellen angegriffen wird und verteidigen dort dann die Techions und Mara, während sie das Ritual durchführen. werden hier auch noch von dem Champion von Xivo Arad dann später angegriffen, den wir auch schon aus der Eggers Zepter-Mission kennen. Soweit ich weiß, ist es der gleiche. Genau. Nachdem wir das getan haben, kommen wir dann zur finalen Cutscene, die sehr gut gemacht ist, die damit endet, dass wir einfach nur geblendet werden durch das, was Mara da tut, nämlich den Wurm extrahieren. Und danach stellen wir fest, dass nicht Savathun dort liegt und tot ist, sondern verschwunden ist, sondern Osiris. Denn sie hat wohl, so scheint es, einen Zauber gewirkt in der Sekunde, wo sie eigentlich kurzzeitig frei war aus dem Kristall und hat ihren Platz mit Osiris getauscht. Dementsprechend haben wir jetzt Osiris wieder. Die Identität von ihm wurde auch bestätigt durch die Techions. Savathun ist weg, aber wir haben ihren Wurm. Das heißt, das wird uns wahrscheinlich auch noch sehr viel Aufschluss geben. Dann machen wir die klassische Rundreise danach, gehen einmal zu Mara, reden mit ihr und dann noch mit Saint, der natürlich überglücklich ist, dass sein geliebter Osiris wieder da ist. Und Mara sagt hier noch was ganz Interessantes, denn sie glaubt jetzt daran, dass der Fluch der Dreaming City gebrochen werden kann, auch wenn wir das jetzt aktuell noch nicht tun. Aber es soll wohl möglich sein, was für uns natürlich ganz spannend ist, weil das bedeutet, dass wir uns irgendwann mit dem Fluch der träumenden Stadt nochmal beschäftigen werden. Genau, das war die letzte Story-Mission. Und dann gebe ich jetzt wieder ab an Vergangenheits-Wally und Vergangenheits-Matze.
Wow, war das nicht der Hammer?
Ja, also das ist ich ja wohl das ein noch Story-Finale. Nie so einen guten krass. Beitrag, habe ich gehört. Wow.
Also wirklich, ich weiß gar nicht, wie Zukunftsmatze das gemacht hat.
Beste das? Story, bester, nicht Moderator, sondern Podcastinator, keine Ahnung.
Podcastinator, so heißen die aber jetzt, das finde ich gut. Genau, das ist hoffentlich unsere Reaktion, hoffentlich ist die Reaktion gerechtfertigt. Wir wissen es nicht, aber wir gehen mal davon aus, es wird ein gutes Story-Finale.
Genau.
Damit haben wir den Story-Ende-Part dieser Folge auch schon abgehakt. Das ging sehr schnell, fand ich gut. Also
ja, kommt drauf an, wie Zukunftsmatze so drauf ist.
Ich mache jetzt noch so eine halbe Stunde wahrscheinlich da Podcast rein. Genau. Kommen wir zum nächsten Punkt und der ist sehr, sehr aufwendig. Der heißt Twops und alles, was dazugehört.
Genau, weil...
Ich mal, ja, weil...
Witch Queen steht vor der Tür und da kommen natürlich jede Menge News.
Genau, wir haben, dadurch, dass wir ja auch eine Geistergeflüster-Folge haben, haben wir praktisch Twops von dem 20.01. an nicht mehr bearbeitet, die ich euch jetzt in aufbereiteter Form relativ zügig werde ich mich da durch die unnützen Informationen durchrattern. Wenn wir irgendwas haben, wo wir drüber reden müssen, hakst du einfach ein. Ansonsten ratter ich Infos durch. Fangen wir an mit dem 20. Da haben sie Power-Level-Grenzen für Witch Queen festgesetzt. Floor-Power-Grenze 1350, Soft-Cap 1500, Power-Cap 1550, Hard-Cap 1560. Wem diese Begriffe nicht sagen sollten, guckt in das Swap nach, da werden sie nochmal erklärt. Änderungen bei blauen Gegenstandsdrops. Es sollen keine seltenen, also keine blauen Gegenstände mehr aus Playlist-Aktivitäten, Schmelztiegel, Strikes, Gambit droppen, sobald man das Soft-Cap erreicht hat. Stattdessen kriegt man eine leicht erhöhte Chance, legendäre Belohnung oder eine kleine Menge an Bruchstücken aus dieser Aktivität zu erhalten. Das heißt, endlich, zumindest aus den Playlist-Sachen, nicht mehr so viel blauer Scheiß. Aus Truhen und so weiter in der öffentlichen, offenen Spielwelt droppen immer noch blaue Sachen. Banshee 44 Rufsystem wird angepasst, wie bei den anderen in den vorherigen Seasons auch schon, wie bei Shax und dem Drifter. Spielerinnen müssen oder sollten, nicht müssen tut ihr ja gar nichts, bis 22.02. alle Waffenmeistermaterialien und die Waffentelemetriedaten ausgegeben haben, weil sie sonst gelöscht werden.
Ich glaube, das war's dann auch. Ich glaube, es ist dann keiner mehr übrig, oder? Doch. Lord Saladin.
Ah ja, stimmt. Salami hat's noch nicht, ja. Der hat aber auch kein Rufsystem. Da machst du es ja eh nur über die Tokens.
Naja, doch. Aber du könntest ja die Waffen so wie bei in Trials, das könnten sie ja machen. Wie bei
Saint, ne? Ja, das stimmt. Das könnten sie machen.
Weil die Eisenbahnerwaffen, die sind, muss ich ehrlich sagen, ich spiele gern Eisenbahner, wenn es kommt, aber das Waffenfarmen macht keinen Spaß.
Das stimmt. Na, das, der fehlt noch, da gebe ich dir recht. Mods und Mod-Komponenten. Mod-Komponenten werden mit Witch Queen auch entfernt und Mods kosten bei Banshee und bei Ada One in Zukunft 10.000 Glimmer.
Sagtest du gerade, Mod-Komponenten werden entfernt?
Ja.
Das ist gut, dann ist das Spiel sicherer.
Alle Geist-Mods, die Waffentelemetriedaten generiert haben, werden entfernt. Warum? Folgt später. Meister Rahul übernimmt Spiders Job. Er verkauft auch Waren, die vorher bei Ada und Banshee angeboten wurden, zum Beispiel Verbesserungsprismas und Aszendentenbruchstücke für für Zeug. Verbesserungsprisma kostet 10 Verbesserungskerne, 25 planetare Materialien, 10.000 Glimmer. Aszendenten Bruchsprück kostet 10 Verbesserungsprismen, 100 planetare Materialien, 50.000 Glimmer. Sind die gleichen Preise wie jetzt auch.
Aha.
Meister Rahul wird außerdem Embral-Umgramme entschlüsseln können und ich habe sogar wirklich extra Embral-Umgramme geschrieben. Das heißt, wir müssen nicht mehr zwischen Helm und Turm hin und her wechseln, es sei denn, wir möchten sie gerne fokussieren. Das geht weiterhin nur noch im Helm, aber aufmachen kannst du sie bei Rahul.
Ich wollte gerade sagen, ich bin mir sicher, dass man zum Fokussieren in Helm muss.
Ja, musst du auch, aber du kannst
also das normale geht dieses öffnen. Standard, ja.
Genau, wenn du halt, so wie jetzt Ende der Season, einfach nur dein Inventar dauernd voll hast mit dem Kram, kannst du sie auch bei Meister Rahul
öffnen. Hat ja nur ein ganzes Jahr gedauert, bis der die Kackdinger entschlüsselt.
Der war in Weiterbildung.
Eineinhalb sogar.
Der war in Fortbildung, das dauert. Mhm. Der war bei Braytag und hat sich mit Embral-Umgrammen beschäftigt.
Aber der Mars ist nicht da.
Das weiß er ja nicht, es war Videocall.
Oh. Oh.
Zoom-Schulung. Oh. Hallo. Genau. Falkenmond in Erzählung eines Toten wird ab sofort jedes Wochenende in Xurs Inventar auftauchen mit einem anderen Roll, weil das sind ja die beiden Waffen mit Random Rolls, da die Aktivitäten aus dem Spiel entfernt werden, wo man sie bekommen hat. Die Katalysatoren dazu werden in Playlist-Aktivitäten verschoben und 3 weitere Katalysatoren kommen dazu. Die Liste komplett: Falkenmond, Erzählung eines Toten, Agas Zepter, Perfect Outbreak, Perfect ist nicht der Ausbruch, Whispern des Wurms und der vierte Reiter. Dann haben sie in dem Top noch den Raid-Termin gedroppt. 5. März, 19 Uhr. Dazu haben wir noch Video der Woche, Race of the Galaxy, brauche ich nicht erklären, ist ein Sparrow-Rennen. Und Journey to Witch Queen, guckt euch den an, ist ein Fanmade-Trailer zu Witch Queen. Sehr cool. Ja.
Wer Interesse am Raid hat, also grundsätzlich, wer von euch noch nicht so oft raiden war, ihr könnt auf diversen Discord-Servern euch eine Gruppe suchen für den Raid. Es gibt diese Destiny 2 Deutschland-Community zum Beispiel. Und zur Vorbereitung gibt es ein Video von Datto. Der hat vor kurzem mal ein Video gemacht, wie man sich auf diesen Day-One-Raid gut vorbereitet. Und er hat auch generell relativ gute Videos, wie man zum Beispiel sein Tresor ausmistet und so weiter und so fort. Also schaut euch die gerne mal an.
Genau, dann Kunst der Woche. Looks like you have the last word von Ed Stark. Is it, keine Ahnung, Hunter Portrait mit der last word. One tiny checks for toy collectors, one awesome shot for Destiny fans von Ed Blunderbuss 25. Ein cooles Foto in einem Feld mit einer Shax-Statue. Also so Mischung aus Realität und Shax-Figur, ganz geil. Beutezug-Infos, ach genau, danach kamen noch ein paar Beutezug-Infos, weil ja sehr viel Trara um dieses Beutezug sammeln und welche nehme ich jetzt und welche nicht, existiert ist. Nochmal ein paar Facts dazu. Die Eisenbahnbeutezüge werden nicht entfernt, die könnt ihr behalten. Dazu, das letzte Eisenbahner startet in der letzten Woche, also nächste Woche nochmal.
Also quasi gestern.
Nee, doch.
Doch, weil die Folge rauskommt, ist gestern.
Ah ja, für euch, oh Gott, das ist ja verwirrend. Genau, für euch gestern. Saisonale Beutezüge für von der Saison der Jagd, Saison der Auserwählten und Saison des Splicers sind natürlich am Ende raus, am Ende der Season, könnt ihr also nicht mit rüberziehen. Beutezüge aus dem Ort, aus dem Zielort Würbucht werden auch entfernt, da die Würbucht rausfliegt. Und es kann sein, dann noch der Hinweis, dass einige tägliche Beutezüge aus den Aktivitäten oder Zielorten je nach Zielvorgabe oder Prämienausgleich entfernt werden. Beispiel, eine Handvoll Vagabund- und Waffenmeister-Beutezüge werden gerade zusammen mit einigen Händleränderungen überprüft. Das heißt, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, nehmt auch die nicht mit rein in eure gespeicherten Bounties, sondern nehmt einfach andere. Das war das Top vom 20. Kommen wir zum Top vom 27. Da gab es am Anfang direkt ein paar Änderungen zum Vorhut-Rang-System, da sie da nicht so ganz mit zufrieden waren, weil man viel zu viel grinden musste. Deswegen gibt es in Season 16 höhere Rufrangpunkte bei Abschluss, mehr Aktivitätssträhnen, Dämmerungsmultiplikatoren. Super wichtig, dass man bei schwierigeren Dämmerungsstrikes auch endlich mehr Punkte kriegt.
Ja.
Qualitätsbonus beim Abschluss von Dämmerung. Und das Ganze soll sich insgesamt dann etwa doppelt so schnell anfühlen.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde es sehr gut, weil ich meine, auch wenn die Season jetzt ein halbes Jahr lang war, gefühlt, oder tatsächlich 5 Monate, habe ich es nicht gemacht, dass ich dieses blöde Ornament für den Raketenwerfer freigeschaltet habe.
Ich habe es schon gemacht, aber
viel zu lange dauert, finde ich.
Ich habe es schon gemacht, aber halt auf dem stupidesten Wege, den du diese Season gehen konntest, und das waren Time Runs See der Schatten. Da brauchst du 3,5 Minuten für einen Run. Und das habe ich halt bis zum Erbrechen gemacht. Das ist halt keine schöne Aktivität. Wenn sich halt Dämmerungsstrikes mehr gelohnt hätten, hätte ich halt Dämmerungsstrikes gemacht. Aber es war einfach unschlagbar, dass du diese stupide Farmerei von See der Schatten machst.
Ja, nee, da macht mir das Spiel da macht mir das Spiel keinen Spaß. Mhm.
Genau, dann gab es noch ein bisschen was zu Trials. Da schrauben sie auch ein bisschen an der Prüfungsruferhöhung am Matchende rum, denn sie wollen praktisch den Spielern, die nicht so oft ihren Pass zurücksetzen und viele Siege drauf gesammelt haben, ein bisschen entgegenkommen. Deswegen gibt es am Matchende für jede gewonnene Runde im Match eine Prüfungsruferhöhung. Und zusätzlich wird diese noch erhöht, je mehr Passsiege du hast. Ich hoffe, es war verständlich. Beschleunigung soll im Idealfall 50% ungefähr sein vom Ruffortschritt für die Spieler, die den Pass halt nicht so oft zurücksetzen. Mhm. Dann kurze Umbenamsung. Die Vorhut-Strike-Playlist wird umbenannt in Vorhut-Ops, also Vorhut-Operations, denn da kommen jetzt auch die 4 Schlachtfelder mit rein.
Ja, also man hätte es einfach, glaube ich, in die Strike-Playlist reinpacken können, weil im Endeffekt sind es auch nur Strikes.
Genau, sie sind auch, ja. Jetzt heißt es Ops.
Ja. Genau. Da kommt bestimmt noch mehr. Und die Schlachtfelder sind die leichten Versionen, nicht die,
genau, die also ohne Champions. Ja. Dämmerung, eine neue Art Brennen namens Akut, wurde als Modifikator hinzugefügt, das bewirkt 50% mehr Elementarschaden und 25% mehr Spielerschaden. Saisonale Strike-Modifikatoren von der Vorhut-Playlist zu den Dämmerungen verschoben. Die sind dann in Season 16 natürlich auf Glaive und Leere ausgerichtet. Warum, erfahren wir später auch noch im Laufe dieser Folge. Und sie rotieren wöchentlich und sind ab der Schwierigkeitsstufe Held verfügbar. Aus den verlorenen Sektoren, die ja momentan aus den beiden schweren, also Master und Legendary, wird einer. Sie haben es hingekriegt durch Veränderungen des Systems, dass man jetzt in der Open World dann seine Schwierigkeit auswählen kann am Sektor. Deswegen wird es nur noch einen schweren Lost-Sektor geben, anstatt zwei. Das war bis dato nämlich spieltechnisch nicht möglich.
Verrät auch, dass Bungie unter der Haube wie immer schraubt zu großen Erweiterungen. Genau.
Beide Schwierigkeiten bringen dann allerdings die gleiche exotische Beute. Aktuell war es ja so, dass dadurch, dass es zwei verschiedene waren, dort zwei verschiedene Slots gedroppt sind. Das ist dann nicht mehr so.
Ja, ist ein bisschen schade, weil du dir ein Farm-Dings nimmst, aber auf der anderen Seite braucht es das auch nicht anders.
Ja, aber es entzerrt das auch wieder, ne? Dadurch, dass du, also zeitmäßig, dadurch, dass du immer nur eins farmen kannst pro Tag.
Ja, wobei ich sagen muss, ich habe diese Season diese Triumphe gemacht, die es da gibt für die verlorenen Sektoren. Mhm. Und es ist schon blöd, wenn du einen verpasst, dass du dann halt immer so hin und her warten musst. Wobei es dürfte sich ja nichts ändern an der. Naja, mal gucken, es kommen ja bestimmt neue verlorene Sektoren.
Ich wollte gerade sagen, es ändert sich ja nichts, weil du die ja auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad machen musstest. Das heißt, der Master war ja egal, oder?
Ja. Ja, du musst auf Legendär abschließen, gibt es einen Triumph.
Genau.
Auf Master und alleine sozusagen.
So,
und ohne beides zu sterben, okay. Irgendwie.
Ich dachte, es gibt nur Legendär, Legendär alleine und Legendär Flawless alleine.
Ja, irgendwie so.
Okay.
Ah, nee, bei Master ist es aber, glaube ich.
Oder bei Master.
Ach, was, genau. Weißt du nicht?
Ja, Dinge mit Sektoren. Dinge,
genau. Es gibt Triumph im Spiel.
Hot News bei uns. Schmelztiegel. Begründung für die. Ach ja, genau. Lest euch das durch, wenn ihr es haben wollt. Beim Schmelztiegel haben sie noch einen Text zugeschrieben. Sie haben wohl neulich mal die Respawn-Zeiten verlängert, haben das jetzt wieder rausgenommen. Da drin steht, warum. Wollte ich jetzt nicht. Dann kommt ein Paragraph Infos zur HDR-Änderung. Josh, falls du die Folge hörst, der Absatz ist für dich. Und dann kommen wir schon zum Video der Woche. Sehr lustiges Video. Learn the Alphabet with Destiny 2. Ne? Es ist Hammer. Guckt es euch an. Dann noch eine richtig große Empfehlung von mir. Habe ich auch direkt bei uns auf dem Discord gepostet. Solas, Episode 1 von Immersive Play. Von einem Dude, ein Video, also ein Story-Video, ein Destiny-Story-Video, an dem er 6 Jahre lang gearbeitet hat. Guckt es euch an, appreciated ist, es ist richtig gut. So mit Voice-Over und allem, also eigentlich ist es die New Light-Kampagne mit einem Voice-Over gesprochen. Richtig gut gemacht. Und dann noch Saint 14 and Osiris Deserve the World. Erklärt sich, glaube ich, auch von selber, eine kleine Hommage an die beiden.
Hommage.
Kunst der Woche, Stepping Up von Adferian Art. Golden Gun Hunter steht vor Savatun, habe ich mir dazu geschrieben, also eine schöne Grafik dazu. If it shoots from its eyes, how the hell do I see it? Von Alexander Art, ein Comic von Riven, der sich vor einem Ogre versteckt. Und A Titan's Proposal von Ed Asla, Antrag eines Titans an, soweit ich gesehen habe, LC Brain, ne? An die Exo Stranger. Das war der Top. Kommen wir zum Top vom 3.2. im Eiltempo. Da war das Thema Sony kauft Bungie, haben wir eben schon drüber gesprochen. Dann gab es den Trailer Destiny 2, die Hexenkönigin, Waffen und Ausrüstung. Den gehe ich in aller Kürze durch. Ich habe ihn ein bisschen zusammengefasst. Dort sehen wir die neuen ein paar der neuen exotischen Waffen aus Witch Queen. Und zwar die große Ouvertüre, die ein Kugelwerfer sein soll, welcher vollautomatische Geschosse lädt. Parasit ist ein Wurmwerfer mit sich erhöhendem Schaden. Wir merken schon, es geht in Richtung Werfer diese Season. Dann haben wir die Osteostriga, die wir auch später nochmal hören werden, diesen Namen, den könnt ihr euch schon mal merken. Schwärmende Projektile triggern eine giftige Salve. Und dann haben wir jeweils noch eine Exoglewe, glaube ich. Also ich glaube, es sind die exotischen Gleven. Zwar die Titanglewe Klinge der Handlung, die einen Schutzschild platziert über so einen Fernkampf. Die Warlockglewe Klinge der Absicht, welche ein heilendes Geschütz absetzen kann. Und die Jägerglewe Klinge der Übereinkunft, die so einen verfolgenden Kettenblitz schießen kann. Dann haben wir noch die exotischen Rüstungen, jeweils eins, den Titanenbrustschutz Raureif Z, Stasismauer ersetzt Barrikaden, Warlock Osmiomantie-Handschuhe, zusätzlicher Kälteschub mit verbesserter Suche, diese Kältegranate wird verbessert, die Stasisgranate, und der Jäger Fäulehelm, abprallende Projektile versuchen erhöhten Schaden, bezieht sich auf den Arkusstab. Genau, dann ging es in der Folge um die Schmiede und also die Waffenschmiede, die es ergeben wird in
die
der
Hexenklave.
Genau. Und da ging es dann erstmal um die Quest, wie die Quest überhaupt beginnt. Und weil wir es am Anfang der Folge vergessen haben, natürlich wie immer fette Spoilerwarnung, weil hier geht es um ganz, ganz viel Inhalt, was in Witch Queen kommt und was dort passiert, zumindest. Also nicht geschichtlich und nicht storymäßig, aber alles drumherum werden wir heute spoilern durch die Twops.
Savatun.
Genau, die auch. In den ersten beiden Hexenkönige-Missionen erlernen wir die Fähigkeit Tiefenblick und lernen die Enklave kennen. Mit der Fähigkeit Tiefenblick, die ist wichtig für die Enklave. In der Enklave bauen wir dann unsere erste Glewe und bekommen ein kurzes Tutorial zu den benötigten Materialien. Am Anfang haben wir eine große Untergruppe von Waffen und Archetypen zur Verfügung, da sollen aber später noch mehr kommen. Das Waffencrafting an sich funktioniert so, dass man zuerst ein Muster brauchen wird, dass man entweder durch Quests oder durch Abschluss verschiedene Aufgaben verdienen kann. Genaueres wissen wir noch nicht. Das, denke ich mal, wird sich auch quer erstrecken. Und da werden wahrscheinlich auch einige Muster dabei sein, die man erstmal rausfinden muss, wenn man die herkriegt.
Ja.
Sobald man das Muster hat, kann es dann zu den benötigten Materialien gecraftet werden. Nächster Step ist, unabhängig davon, man kann Perks extrahieren. Sobald wir unsere erste Glaive gebaut haben, droppen überall in der Spielwelt Waffenzufallsrolls mit der neuen Fähigkeit Tiefenblick Resonanz und werden, man sieht das dann auf Screenshots, in dem Top sind auch viele Screenshots drin, die werden dann mit so einem roten Rahmen auch dargestellt, die Waffen. Also die haben so einen roten Rahmen. An diesen Perk ist dann jeweils immer eine Aufgabe gekoppelt, das sieht ähnlich aus, wie wenn man Meisterwerk-Cuts freischaltet, dieses Fenster. Wenn wir diese erfüllen, können wir dann einen Perk dieser Waffe extrahieren, um ihn dann wiederum, also mit dieser Waffenschmiede extrahieren, um ihn dann wiederum in eine andere Waffe reinzubauen. Genau. Waffenleveln ist das nächste Thema, denn das finde ich eine ganz coole Änderung. Die gebauten Waffen sind nicht fertig, sobald wir sie gebaut haben, sondern sie können auch noch aufgelevelt werden. Dazu müsst ihr sie einfach nur spielen. Das finde ich eine sehr gute Änderung. Man muss keine Materialien grinden, sondern einfach die Waffe spielen. Mit steigendem Level kriegen wir dann verbesserte Stats und verbesserte Attribute auf die Waffe. Zusätzlich können wir Waffen umbauen. Wir können in der Enklave Waffe umformen und so Magazin, Lauf oder Attribute wechseln. Und dann sprechen sie noch über Mementos. Mementos sind wahrscheinlich eher Möglichkeiten, das Aussehen und die aktivitätsspezifischen Tracker zu individualisieren.
Mhm.
Zum Start von Witch Queen und Season 16 wird es ein Gambit-Memento zum Verginen geben, das wir bekommen, dadurch, dass wir Waffen aufs Maximallevel aufleveln und dann können wir das Memento einfach in der Enklave abholen. Wie genau das aussieht, müssen wir dann sehen. Dann sprechen sie noch, was? Du wolltest was sagen?
Ich wollte jetzt eigentlich nur sagen, schöne Grüße an Zukunftsmatze und Zukunftswally, die sich vermutlich mit dem Thema auseinandersetzen und die Haare raufen, weil es entweder furchtbar kompliziert ist oder ziemlich cool.
Oder ein bisschen von beidem. Ziemlich cool, aber trotzdem auch sehr kompliziert.
Der ganz das wäre so klassische Bungee,
genau, ja. Dann sprechen sie noch über Exoscraften. Man wird auch Exoscraften können. Unter anderem die eine MP, wo ich meinte, merkt euch den Namen, nämlich die Osteostriga, wird eine der craftbaren Exos. Sowie drei klassenspezifische Gleven können in der Enklave gecraftet werden, sobald wir die Muster gefunden haben. Sie betonen jedoch, dass es bei den exotischen Waffen nicht beim Crafting darum geht, also nein, andersrum. Die Kernfunktion der Waffe wird auch beim, wenn wir sie craften, immer die gleiche sein. Es geht dabei eher so um Feintuning der Waffe. Muss man dann sehen, da bin ich so ein bisschen stutzig geworden, ob sich das dann lohnt. Also ob du dann wirklich 12-mal eine Exo craftest, weil die wahrscheinlich auch viel Materialien fressen wird für nur kleine Feintuning-Änderungen. Da bin ich so ein bisschen vorsichtig.
Und es gibt nach wie vor, das ist auch von, kam von Twitter oder von irgendeinem Interview, es gibt nach wie vor Rolls, die du nicht craften kannst, sondern die nur droppen quasi.
Ah, okay.
Also man wird sehen, wie gut oder schlecht das Ganze dann ist. Mhm. Ich freue mich auf alle Fälle drauf.
Ich mich auch. Es ist halt eine neue Mechanik, die wir dann auf jeden Fall mal ausprobieren können. Dann sprechen sie noch ein bisschen über Auftragswaffen. Erstmal der Grund, was Auftragswaffen für Bungie überhaupt sind. Waffen, das sollen Waffen sein, die so 70% godrollig sind in ihrem Archetyp. Und sowohl im PvE als auch im PvP gut funktionieren. Und gesammelt werden können, ohne übermäßig zu grinden. Ihr kennt einige, ich mache nur schnell durch, sowas wie Verehrt, Plünderer, Seife, Fassungslos und der aus dieser Season der Raketenwerfer Hegemonie. Das waren ja damals, es gab ja vorher diese anderen Waffen, da wo ich den Namensschild ja vergessen habe, die sehr mächtig waren, die wurden ja irgendwann durch Auftragswaffen abgelöst. In Season 16 bekommen wir natürlich eine neue, und zwar die Auftragsschrotflinte Rücksichtslose Gefährdung. Die wird den neuen Perk Ruhige Hände haben, der eine riesige Handhabungsverbesserung nach einem Kill beinhaltet. Mir fällt kein besseres Verb ein. Zudem wird sie Schnappschussvisier haben. Klingt ganz spannend, würde ich mir mal angucken. Ich bin ja eh Schrotflintenmensch, du ja nicht so. Magst ja Schrotflinten nicht so.
Nee.
Dann geht's um Ursprungsattribute. Ab Witch Queen wird jede neue oder wiederkehrende Waffe ein Ursprungsattribut haben. Diese Ursprungsattribute sollen helfen, Waffen desselben Typs einzigartiger zu machen. Diese Attribute haben verschiedene Auswirkungen, aber die Richtlinien sehen vor, dass sie entweder, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder haben sie eine sehr hohe Uptime und eine mittlere Power oder sie haben eine niedrige Uptime und eine sehr hohe Power. Diese zwei Varianten gibt es wohl bei den Ursprungsattributen. Zu Release von Season 16 und Witch Queen wird es 14 Ursprungsattribute geben und in Zukunft sollen 3 pro Season dazukommen. Genau. Dann geben sie einige Beispiele. Prüfung Osiris gibt sowas wie Eilfertigkeit, was dann verbessert ist Nachladen, Stabilität und Zielhilfe und Reichweite, wenn ihr das letzte Leben nur noch Mitglied im Einsatztrupp seid. Ne? Das ist zum Beispiel eins dieser Ursprungsattribute. Für Dämmerung Strikes gibt es Betäubungserholung. Wenn ihr einen Champion betäubt, wird euer Magazin teilweise wieder aufgefüllt und die Gesundheitsregeneration ausgelöst und die Erholung für kurze Zeit verbessert. Da sind noch einige mehr drin, ich gehe jetzt nicht alle durch. Bungie wird, wenn immer es Sinn macht, auf einer Waffe mehrere Ursprungsattribute zur Auswahl stellen. So zum Beispiel bei Dämmerungswaffen, wo dann eins eher für Dämmerungs also eins ein Dämmerungsattribut und das andere ein normales Vorhutattribut ist, dass man sowohl, dass man beide Aktivitäten, die in diese Richtung Vorhutaktivität geht, damit spielen kann. Es wird allerdings auch Auftragswaffen geben, die in allen Playlist-Aktivitäten gut spielbar sein sollen, wo dann auch Vorhut-Gambit und Schmelztiegel-Attribute drauf sein werden, zwischen denen man wechseln kann. Finde ich sehr fancy, damit kann man irgendwie noch mehr umschrauben in den Aktivitäten auf die jeweilige Aktivität.
Ja.
Sehr viel mehr spezialisiert.
Das ist so viel neues Zeugs, das ist Wahnsinn.
Ja, und jetzt kommen wir zu einem Part, den ich richtig cool finde. Jetzt kommt es nämlich zur Waffenschmiede und zwar nicht zur neuen Enklave, sondern zu den alten Waffenschmieden, die wir noch kennen. Denn die Beutepools der alten Welt werden komplett ausgetauscht. Und zwar mit Waffen aus, mit 12 neuen Waffen, die aus Jahr 1 Schmiedewaffensets inspiriert sind. drei Waffen der jeweiligen Surus, Omolon, Hecke und Weist. Weist? Wie heißt es eigentlich auf Deutsch? Weist-Schmiede. Außerdem wird es jeweils eine Schmiedewaffe für den Schmelztiegel, die Vorhut und Gambit geben. Jede Waffe kommt mit einem Schmiede-Ursprungsattribut, das den Stil dieser Schmiede hat. Bei Surus ist es die Surus-Synergie. Diese Waffe gewährt beim Nachladen einen Handhabungsbonus und reduziert eingehendes Zurückweichen für kurze Zeit. 40 Handhabungen, 20% Zurückweichen-Widerstand für 6 Sekunden. Der Hecke-Buff wird Hecke-Durchbruch-Ausrüstung. Diese Waffe verursacht erhöhten Schaden an Fahrzeugen, Geschütztürmen, Barrikaden und Stasiskristallen. Geschütz beinhaltet Stasisgeschütz 15% auf Transportmittel plus 30% auf Strukturen und Geschütze. Das ist also eher so die dicke Wumme. Bei der Omolon-Variante ist es die Omolon-Flussdynamik. Diese Waffe bietet erhöhte Nachladegeschwindigkeit und Stabilität für die obere Hälfte des Magazins. Und zwar plus 20 Nachladen und maximal plus 30. Max plus 20 Nachladen, maximal plus 30 wird reduziert, wenn sich das Magazin leert. Ach so, nein, stopp, ich habe falsch gelesen. Stabilität, Max plus 20 und Nachladen, Max plus 30 und dann geht's runter.
Ja.
Bei Weist ist es der Weist-Stachel, bietet die Möglichkeit, bei Schaden das Magazin dieser Waffe teilweise aufzufüllen. Also ist eigentlich ein, ich weiß gerade nicht, Auskommen-Perk. Nur nicht auf Kill, sondern auf Schaden.
Hui, das, ja.
Ich finde es aber gut, dass sie mal den Waffenpool komplett ersetzen, rausschmeißen und komplett neu reinhauen. Also das hat halt wirklich nochmal so einen Cut, auch in dem, was droppen wird in der neuen Season und im neuen Addon. Sehr gut. Und die Schmiedewaffen fand ich sowieso prall.
Vielleicht lohnt sich's ja auch mal storytechnisch, sich die Schmieden ein bisschen anzuschauen. Vielleicht in dem Podcast irgendwann mal.
Ja, wär auf jeden Fall mal eine Variante. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? Außer im Zuge von Ada haben wir ganz bisschen angerissen, glaube ich mal.
Also ich vermute mal, dass uns der Season 16 und Witch Queen nicht die Inhalte ausgehen werden für die Podcast-Folgen, aber es ist was man im Hintergrund behalten kann.
Ja. Jetzt kommen wir zu dem News-Ticker des Podcasts. So haben sie nämlich selber auch des Podcasts des Twops, so haben sie es nämlich auch selber angekündigt, denn jetzt kommen einfach nur Stichpunkte nacheinander weg, die noch auf verschiedene Themen eingehen. Kill-Tracker, die mit Forsaken und späteren Seasons gekommen sind, fliegen raus. Nein, andersrum. Kill-Tracker auf allen Waffen werden einfach vorhanden sein, auch ohne Meisterwerkstatus. Aktuell brauchst du Meisterwerkstatus, um Kill-Tracker zu haben. Für exotische Waffen, die vor Forsaken veröffentlicht wurden, wird das über einen späteren Patch, über ein späteres Update realisiert. Waffenmods für legendäre Waffen sind jetzt kostenlos und können sofort angemeldet werden. Spezialmuni im PvP. Spieler werden beim Sterben nur noch eine Spezialmunition droppen, unabhängig davon, wie viel sie bei sich hatten. Das meiste, was man von einem Spezialmunitionsblock aufsammeln kann, ist ein Schuss für eine Schrotflinte, ein Schuss für ein Fusionsgewehr, ein Schuss für ein Scharfschützengewehr oder für entsprechende andere Waffen. Plünderer-Mods funktionieren trotzdem noch. Sie behalten sich aber vor, sich das nochmal anzugucken und zu prüfen. Dadurch, dass Leute wieder geglitscht haben und immer noch ein schnellerer Waffenwechsel möglich ist, wurde jetzt der Animationsabbruch gefixt. Mal gucken, was die Bungie-Community als nächstes findet, um das wieder zu ermöglichen. Kleine Änderungen von Fusionsgewehren im PvP. Ich habe sie gar nicht aufgeführt, weil sie sich so marginal klingen. Wenn ihr sie wissen wollt, lest sie einzeln nach.
Ja, das trifft irgendwie auf ganz viele Sachen.
Genau. Hinterladergranatwerfer, da wurde der Schaden von Blend- und Erschütterungsgranaten um 25% reduziert. Dann gab es einige Schadensanpassungen für Raketenwerfer unter Familien, sind auch immer nur so 0,5%. Also guckt es euch auch an, wenn ihr es wissen wollt. Dann haben sie was sehr Technisches an der Zoom-Zielhilfe für Scharfschützengewehre gemacht. Ich habe es mir 5-mal durchgelesen, nicht verstanden, deswegen werde ich sie auch nicht vorstellen. Das ist wieder das mit Winkelskalar und bla. Also an die Mathematiker unter euch, guckt es euch gerne an. Impulsgewehre bekommen 10% Schadensbuff gegen Schwache, also gegen Red Bars im PvE, finde ich gut. Sie haben festgestellt, die sind aktuell zu schwach. Mhm. Und dann kommen wir schon zu den exotischen Waffen. Exotische Primärwaffen. Die bekommen einen massiven PvE-Buff gegen Red Bars. Und zwar Schaden um plus 40%. Dadurch werden sie mal wieder eine Alternative.
Ja, stell dir vor, so eine, wie heißt dieses, die Malfeasens,
ja,
mit den Explosionen, 40% mehr, pow, pow.
Ja, pow, pow.
Und meine Lumina.
Die kommen wir ja auch noch drauf. Chaperone im PvP, Buff für die passive Reichweite von 2 Metern auf 0,5 Metern reduziert, also genervt, geschieht ihr auch recht. Dualität, Buff für passive Reichweite im Kugelmodus, auch reduziert von 1,25 Meter auf 0,5 Meter. Der Pellet-Modus bleibt unverändert.
Die spiele ich voll gern, aber ich schieße immer irgendwie falsch, aber ich spiele sie voll gern.
Ich mag die auch gern. Und der Buff, der Schadensbuff, der auf schwarzen Schwingen heißt, wird beim Nachladen dafür nicht mehr gelöscht. Das haben sie jetzt auch geändert. Er wurde vorher gelöscht. Die Tarabar reduziert jetzt den Perk-Fortschritt um die Hälfte, statt es beim Verstauen der Waffe zu löschen. Gieriges Biest-Schadensdauer wird erhöht, wenn ein Gegner leicht getroffen wird.
Ich muss mir ehrlich sagen, ich bin erstaunt, dass da steht, dass sie sehr stark ist. Ich spiele die tatsächlich einfach
nicht. Ich auch nicht. Ich habe das Gleiche gedacht, als ich das gelesen habe. Verfallenes Upbeat wird genervt, verursacht der Schaden, also nicht die Waffe selber, sondern das Verteidigen mit der Transmutationssphäre. Das war zu stark. Vor allen Dingen im PvP.
Deswegen, nee, der wird erhöht, oder? Nee. Okay, ja, ich hab's verstanden. Ich hab's vorher nicht verstanden.
Genau, der Schaden, den ausgesprochen hast, habe ich verstanden. Ja. Der verursachte Schaden beim Verteidigen mit der Transmutationssphäre wird 66% erhöht, und zwar der Schaden, den du von der Sphäre kriegst. 30% gegen andere SpielerInnen. Hab ich jetzt richtig rum erklärt? Ich glaube ja. Anmerkung: Multikills mit Transmutationssphären gelten jetzt für die Orb-Erzeugung von Rüstungsmods. Vorher konnten das nur Kills mit dem Strahl auslösen. Lumina-Buff: Reichweiten-Stat von 44 auf 59 erhöht, Basis-Stabilitäts-Stat von 46 auf 56 erhöht.
Pow, 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 pow.
Dann schreiben sie noch: Sorry an alle Dawn-Fans, Dawn ist bereits stark und beliebt, und ein ähnlicher Buff würde es im PvP einfach in ein Monster verwandeln. Das heißt, die Dawn bekommt diese Buffs nicht.
Ja.
Aghas Scepter wird verändert. Die Möglichkeit, den Ermächtigungsmodus zu aktivieren oder weiter zu verwenden, während Spielerinnen unterdrückt sind oder Stasis benutzen, wurde behoben. Der Perk, der verwendet wird, um die Superaufladerate zu modifizieren, wurde umgebaut. Jetzt stoppt sie die Superaufladung und zieht Super direkt ab. Damit wurden mehrere Probleme behoben, bei denen die Aufladerate und die auf dem Intellekt-Stat basierenden Aufladeabweichungen verändert wurden. Supers werden jetzt nicht langsamer aufgebraucht, wenn sie sich im Ermächtigungsmodus befinden. Das ist halt diese Superaufladerate, da hatten wir irgendwann schon mal in den Tops, haben sie ja viel dran rumgeschraubt. Erzählung eines Toten: Da wurde die Feuerrate des Cuts beim Feuern aus der Hüfte von 150 auf 130 RPM reduziert. Lorenz Antrieb und Aberlest im PvP wurde das Zurückweichen erhöht, in der Hoffnung, dass sie dann nicht mehr so mächtig sind. Ich finde, das ist ein bisschen zu wenig, weil sie sind einfach zu krass im PvP. Wird sich aber zeigen. Wegbereiter: Eingesammelte Munition aus dem Spezialmunitionsblock wurde von 2 auf 3 erhöht und von 4 auf 5 mit dem Plünderer-Mod, weil sie da festgestellt haben, dass gerade im PvP zu wenig Muni drin ist. Dann sprechen sie noch über legendäre Waffen, und zwar über Handfeuerwaffen. Die Bandbreite der Zielhilfe für legendäre Handfeuerwaffen mit 140er RPM endet bei 84. Und dieses Extrem sollte für eine Handfeuerwaffe in einer Spitzenaktivität wie einem Raid oder Prüfungen gelten. Aber als damals die 150er und 140er umgewandelt wurden, waren viele ihrer Stats entweder zu gering oder zu hoch. Damit die Stats im Standardbereich liegen, passen wir die Werte wie folgt an. Düsteres Versprechen: plus 4 Reichweite, plus 3 Stabilität, minus 4 Zielhilfe. Erwachende Wache: plus 6 Reichweite, plus 5 Stabilität, minus 3 Zielhilfe. Bube, Königin, König: 3, plus 3 Reichweite, plus 3 Stabilität, minus 8 Zielhilfe. Und Notration: plus 4 Reichweite, plus 4 Stabilität, minus 9 Zielhilfe. Damit sollen sie einfach sich ausgewogener anfühlen. Gleicher nicht, aber ausgewogen. Der intrinsische Perk von Fellwinters Lüge macht sie im Vergleich zu ähnlichen Schrotflinten viel zu konsistent und tödlich. Außerdem hatte sie genug Zeit, um im Rampenlicht zu stehen, und deswegen bekommt sie plus 15% Streuwinkel. Die meisten Ikelos MP-Stats sind ungewöhnlich für eine aggressive MP, aber im Vergleich zu anderen beliebten Optionen hat es einen geringen Zoom. Deswegen bekommt sie plus 1 Zoom, minus 5 Reichweite, minus 7 Stabilität, minus 8 Handhabung und minus 5 Zielhilfe.
Das sind immer so Sachen, wo ich mir denke, plus 1 Zoom ist
super bei minus allem. Also eigentlich ist es ein Nerf. Genau.
Ja.
Dann geht's auf Perks. Hüftfeuergriff: Die Distanz, bei der die Schadensabnahme beginnt und endet, wurde um 20% erhöht, weil Hüftfeuergriff zu stark ist. Außer an Schrotflinten, Scharfschützengewehren und Fusionsgewehren. Da wieder nicht. Adagio, die Dauer wurde nun von 5 auf 7 Sekunden erhöht. Der Schadensbonus, außer bei Bogen- und Fusionsgewehren, wurde von 25% auf 30% erhöht und man bekommt plus 10 Reichweite. Ein Timer wurde dem Buff hinzugefügt, dass man leichter erkennen kann, wann es abläuft. Also ein Buff für Adagio. Doppellader, Nachladewert Malus von minus 50 auf minus 35% reduziert, leichter Buff. Die Gefahrenzone der Selbstschadenskalar für Granatwerfer wurde reduziert. In Kombination mit anderen Skalaren wird der Selbstschaden von 1,25 auf 0,75 reduziert. Kann man jetzt auch Buff nennen. Man kann sie nicht so leicht damit selber umbringen. Mhm. Tipp mal an, Fusionsgewehre, also auf Fusionsgewehren wurde der Stabilitätsbonus von plus 40 auf plus 10 erhöht.
Hä?
Das ist doch verringert, oder nicht?
Ja, eigentlich schon.
Ja, verringert. Ich glaube, das ist ein Schreibfehler. Der Rückstoßwinkelmaßstab wurde von, oh Gott, das sind wieder so technische Sachen, 0,5 auf 0,875 geändert. Der Winkelfehlermaßstab von 0,9 auf 0,975. Ich kann euch nicht sagen, was das bedeutet. Unverändert bei allen Waffen. Ich würde aufgrund des Stabilitätsbonuses würde ich einfach sagen, es ist ein Nerf.
Aber wie leichter. Krass. Also 0,9 auf 0,975, wer denkt sich denn das aus? Ich meine, es hat bestimmt vielleicht kann man es jemand auf Twitter erklären.
Garantiert gibt es da fancy Berechnungen zu.
@d2lorecast.
Bei allen anderen Waffen bleibt dieser Perk-Tipp meiner aber unverändert. Also sie ändern sogar nur bei den Fusionsgewehren und dann auch nur so marginal. Abgefahren, oder?
Die ist eh die Frage, wie die noch gespielt werden nach der Season.
Ja.
Ich kann sie auch langsam nicht mehr sehen.
Ja, so langsam hängen sie mir auch zum Hals raus. Der Perk Kopfsucher. Die Buffdauer wurde von 0,17 auf 0,3 Sekunden verlängert. Also ein Mini-Buff.
Das ist schon aber lang.
Quotes by Wally.
Naja, aber 0,17 auf 0, also auf 3.
Ja, das ist fast verdoppelt, ich weiß.
Aber 0,17 auf 0,3 Sekunden.
Ja, das ist halt nicht mal eine Sekunde.
Okay, das ist nicht lang. Ich war jetzt irgendwie bei Sekunden und denke
mir, ach so, ja, nee, bei Sekunden.
3 Sekunden. Fallen,
ja, aber 0,3 Sekunden, ob das jetzt 0,17 oder 0,3 sind, da merkt man den Unterschied eh nicht.
Okay, ihr habt nichts gehört. La, 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 la.
Der Buff Kühne Klinge, da wird's auch spannend. Ich wusste nicht mal, was Kühne Klinge genau ist. Sprungweite Vorteil in der Luft um 25% reduziert, also Nerf.
Das ist die Waffe, mit der gerade alle die Out-of-Bounds Sachen erkunden und so, weil du dich mit der unfassbar schnell katapultieren kannst.
Okay. Eine Geschwindigkeitsobergrenze, die in Klammern relativ hoch ist, während SpielerInnen in der Luft sind, wurde hinzugefügt. So. Folgende Perks haben sie noch aufgelistet, die dann im Regal landen. Regal bedeutet, sie werden nicht mehr an zukünftige Waffen angepasst. Bodenlose Trauer und Schnelligkeit. Waren beides Versuche, etwas Einzigartigkeit in den Trials zu bringen, machen sie jetzt über die Ursprungsattribute. Underdog, Schildverwirrung, Luftangriff, wobei sie da noch in Klammern sich offen lassen, das Design in zukünftigen Seasons noch zu ändern.
Ich habe noch nie eine Waffe mit Luftangriff benutzt, glaube ich.
Ich auch nicht. Dann sprechen sie noch ein bisschen, was so in naher Zukunft passieren wird. In Season 17 soll es eine Reihe von PvP-orientierten Waffenanpassungen geben. Ja. Balance-Tuning, Spezialwaffentuning und so weiter. Vielleicht noch Änderung einer Spezialmunitionswirtschaft, wenn es notwendig.
Notwendig.
Wenn du notwendig und nötig kombinierst, kommt notwendig raus. So, neue Wortkreation.
Genau. Die notwendigen Embral-Umgramme.
Zusätzlich werden sie natürlich weitere exotische und legendäre Perks anpassen. Am Ende des Swaps kommen sie noch auf Ausfallzeiten und Preload für Witch Queen zu sprechen. Downtime geplant vom 21.02. 4 Uhr morgens bis 22.02. 18 Uhr abends. Das heißt, ihr habt Zeit für euch und Vorbereitungen. Und ihr könnt über einen Tag lang nicht zocken.
Okay,
kann man erwarten. Warte mal, es ist 4 Uhr abends, ne? Weil es waren, glaube ich, 14 Stunden. Also 16 Uhr ist es, glaube ich, oder? Du hast den Top doch
offen. Bei uns ist es in der Früh, ist es quasi in der Früh um 18 Uhr.
Stimmt, ja.
Oder 19 Uhr ist der Reset. Und dementsprechend kannst du ab früh um 3.
Ja, aber dann ist es doch.
Das ist genauso wie vor einem Jahr. Da waren wir doch bei diesem Live-Event und waren doch bis ewig in der Nacht
wach. Ja, aber warte mal, dann habe ich es falsch gesagt, weil ich glaube, dann ist es der 22. Nee. Doch, 22.02. morgens um 4, ne?
Moment. Ja, genau.
Ja, ich habe mich 21.
Am 22. Ja, weil das In Amerika ist, ja, geht es ja über die Nacht quasi. Deshalb steht es da so
prall. Genau, bei uns am 22. ist morgens um 4, am 22. bis abends um 18 Uhr ist zu. Ihr müsst einen Tag ohne Destiny klarkommen. Zumindest bis abends 18 Uhr.
Wobei, jetzt warte mal.
Und noch kurzer Hinweis dazu, Preload soll ab 15 Uhr möglich sein an dem Tag dann.
Ab 15 Uhr?
Ja.
Warte mal. Ich muss nochmal hinzoomen, ich war schon beim nächsten Drop.
Ach so.
Ich glaube...
Doch, ich glaube, das war so, weil sie schreiben nämlich irgendwas von 14 Stunden offline, haben sie im Nachgang noch geschrieben, in dem Drop.
Ah ja, genau, 15 Uhr. Ja, das wird spannend.
Wieso?
Na, mal gucken, Willi. Ja.
Okay, ach so, Wally ist schon bei seinem Zeitmanagement im Kopf.
Ja, mit Arbeit und so.
Ja. Gut, dann haben sie noch gesagt, ich weiß nicht, ihr habt bestimmt schon mitgekommen, Zersplittertes Reich, die Rotation wurde von wöchentlich auf täglich geändert, damit man noch schön alle seine Triumphe da drin machen kann. Und sie haben noch eine Auflistung gepostet mit allen Sachen, die im Jahr 4 Inhaltstresor landen. Eine Auflistung aller Orte, Gegenstände und Aktivitäten, die ich hier nicht nach ausführen werde, weil es ist zu viel. Wenn ihr da nachgucken wollt, schaut gern in dem Twop nach. Videos der Woche, frohes chinesisches Neujahrfest 2022, in Klammern das Jahr des Tigers, ist so eine Art Stickman-Zeichnungsanimation verschiedener Supers, die am Ende dann den Tigerkopf formen. Könnt ihr euch mal geben. Und Saint 14 has enough, in Klammern don't call him Mr. Frog. Ja, wenn ihr Saint 14 gezeichnet mal ausrasten sehen wollt, guckt euch das Video an. Kunst der Woche, Seth Woomy von @HappyCatArt, GIF eines traurigen Wurms. Petra Vench von @NebulaLuben. Sehr, sehr, sehr gutes, sehr realistisches Porträt von Petra Vench. Und Witch Queen PvP in a Nutshell von @Gjorne. Gebe ich euch jetzt nicht vorweg. Guckt es euch an, es ist sehr lustig. Kleiner Cartoon.
Ich finde, ab jetzt solltest du immer alle Namen aussprechen im Podcast.
Funktioniert, ne?
Mhm.
Genau, jetzt kommen wir zum noch nicht zum Twop, sondern denn in der Chronologie kam zuerst noch ein Artikel zu Lehre 3.0, der kam nämlich am 9.2. raus und der Twop erst am 10. Deswegen gehe ich erst auf den Artikel von Lehre 3.0 ein, wobei ich das sich so mischt, weil in dem Twop ist eigentlich das Gleiche drin. Ich habe das nicht ganz verstanden gestern beim Ausarbeiten. Aber sprechen wir über Lehre 3.0, denn, wichtigste vorweg, Lehre wird wie Stasis. Es gibt Aspekte und Fragmente ab 22. Einige leere Angriffe werden einen oder auch mehrere von 6 Buffs / Debuffs anwenden. Diese sind Unterdrücken. Wenn das Ziel unterdrückt ist, kann es keine aktive Fähigkeit mehr einsetzen. Solange es unterdrückt ist, kann das Ziel keine Fähigkeiten oder Bewegungsmodi aktivieren. Die Kämpfer sind desorientiert. Schwächen. Das Ziel erleidet erhöhten Schaden, bewegt sich verlangsamt und ist desorientiert. Instabil, das Ziel explodiert in einer leeren Detonation, wenn es zusätzlichen Schaden erleidet. Stirbt das Ziel, bevor es genug Schaden erlitten hat, um zu detonieren, folgt die Detonation trotzdem. Unsichtbarkeit, SpielerInnen verschwinden aus dem Blickfeld und werden nicht auf dem Radar angezeigt. Überschild, SpielerInnen erhalten eine schützende Barriere, die sofort zu ihrer vorhandenen Gesundheit und Schilden hinzugefügt wird und eingehenden Schaden abfängt. Der Überschild reduziert den von PvE-Kämpfern erlittenen Schaden. Und Verschlingen. SpielerInnen erhalten sofort volle Gesundheit zurück, wenn sie Verschlingen aus einer beliebigen Quelle aktivieren und sie erhalten Granatenenergie. Wenn SpielerInnen bei aktiviertem Verschlingen einen Kill erzielen, wird ihre volle Gesundheit wiederhergestellt, sie erhalten Granatenenergie und ihr Verschlingen-Buff-Timer wird verlängert. Verschlingen kennt man jetzt, glaube ich, aktuell nur vom Warlock, ne? Der leere Warlock hat das Verschlingen. Jetzt haben es ab sofort... können das alle Klassen irgendwie haben. Für die Klassen sind auch in dem Artikel einzelne Videos zu den Fertigkeiten vorhanden. Das heißt, wenn ihr euch da mal ein, zwei Sneak Peeks gönnen wollt, guckt sie euch an. Für Titanen gibt es folgende Änderungen. Die Bubble kann nun fast sofort aktiviert werden und ist gleichzeitig die schnellste Super-Abklingzeitstufe, um Zugriff zu erleichtern. Wem diese Super-Abklingzeitstufen nichts sagen, guckt mal 2, 3 Podcast-Folgen zurück, da sprechen wir darüber. Mit dem Sentinel-Schild kann man immer noch seinen inneren Captain America rauslassen. Geworfene Schilde verursachen Fernkampfschaden und der Schildstoß gewährt einen vollständigen Überschild. Dann stellen sie die drei Titanen-Aspekte vor. Oder, ja, genau. Kontrollierte Zerstörung. Wird ein Ziel von einer leeren Fähigkeit oder einer instabilen Explosion getroffen, wird es instabil. Was instabil heißt, haben wir ja eben oben schon geklärt. Dass das mit dieser leeren Explosion. Bastion, das Erzeugen einer Barrikade, gewährt ein Überschild für euch und eure Verbündeten in der Nähe. Diejenigen, die sich hinter dem Schild verbergen, regenerieren den Überschild mit der Zeit und verlängern seine Dauer. Klingt sehr stressig im PvP. Mhm. Offensivfestung. Wenn ihr ein Überschild habt oder euch im Schutz der Dämmerung befindet, das ist die Bubble, ne? Ja. Laden eure Granaten deutlich schneller auf und ihr verursacht erhöhten Nahkampfschaden. Außerdem erhaltet ihr einen zusätzlichen Schildwurf für euer Sentinel-Schild, für eure Sentinel-Schild super. Dann geht's weiter mit den Jägern. Sie sind nach wie vor der Inbegriff der Tarnung und haben jetzt noch mehr Kontrolle darüber, was Feinde sehen oder eben auch nicht. Möbius-Köcher. Feuert eine Salve von 3 Pfeilen ab, die Ziele verfolgen und ihre Ziele destabilisieren, wenn sie gebunden sind. Mit Todfalle ziehen die leere Anker Feinde an, sobald sie auf eine Oberfläche treffen. Also die ziehen die so zusammen. Der Fallenbombe-Nahkampf des Jägers schwächt jetzt Feinde. Im PvP bedeutet, dass das Spieler für kurze Zeit einen Verdunklungseffekt haben und kein HUD haben. Die Jägeraspekte sind zum einen die Trapperhöhle. SpielerInnen können Schnellfall aktivieren, um ihre Nahkampfladung einzusetzen und zu Boden zu stürzen. Wobei beim Aufprall eine Rauchwolke entsteht. In dieser Rauchwolke gefangene Feinde werden geschwächt und Verbündete werden unsichtbar. Außerdem bewirken Fallenbomben, wenn sie an Oberflächen oder Feinden haften, dass Verbündete in der Nähe unsichtbar werden.
Das stell mir episch vor, wenn du da als Jäger so rein. So
du springst da rein, alle sind so, oh Gott, du bist weg. Ist schon cool. Verschwindeschritt. Ja. Ausweichen machen Jäger unsichtbar. Haben wir ja aktuell auch schon in dem einen leeren Baum. Stilvolle Ausführung. Das Besiegen eines von leere geschwächten Ziels, in Klammern geschwächt, unterdrückt oder instabil, gewährt Unsichtbarkeit und wahre Sicht. Solange ihr nach einer stilvollen Ausführung unsichtbar seid, schwächt der nächste Nahkampfangriff eure Feinde. Klingt auch ganz fancy. Dann geht's weiter mit den Warlocks. Mit dem Nova Warp Super können sich Warlocks schnell von einem Ort zum nächsten teleportieren und SpielerInnen können eine tödliche leere Eruption verursachen. Mit der Vortex Super Verbesserung zieht die Nova Bombe der SpielerInnen nun Feinde in die von ihr erzeugte Singularität und fügt ihnen Schaden zu, sobald sie sich darin befinden. Also wird auch so ein bisschen eingesaugt. Staubsauger. Leere ist Staubsauger. Wir merken uns das. Eine Nova-Bombe mit der Katastrophenverbesserung reist über das Schlachtfeld und sucht nach Feinden. Explosionen zerfallen in kleinere Zielsuchprojektile und wenn ihr auf eure Nova-Bombe schießt, führt dies zur frühzeitigen Detonation. Das ist eigentlich ähnlich wie jetzt auch. Oder? Außer das Tracking. Das Tracking hast du nicht, aber du kannst sie auch selber kaputt schießen, oder? Konntest du das aktuell noch nicht?
Doch, die Nova?
Ja, ne? Das können aber
doch,
nicht.
Doch, die kannst du.
Meine ich doch.
Ja.
Der Warlock-Nahkampf Taschensingularität feuert einen instabilen leeren Energieball, der explodiert, wenn er in der Nähe eines Feindes ist. Feinde werden von der Explosion weggestoßen und sie werden instabil. Warlock-Aspekt.
Oh, das ist ja die Pocket Nova.
Also genau.
Hand Nova.
Genau. Chaos-Beschleuniger ist einer der neuen Warlock-Aspekte. Haltet die Granatentaste gedrückt, um eure Vortex Axion Blitz-, Streu- und Magnetgranaten zu überladen. Überladene Magnetgranaten verwandeln sich in eine Hand-Supernova. Die Leere füttern. Besiegt einen Feind mit einer Leere-Fähigkeit, um Verschlingen zu aktivieren. Und Kind der alten Götter, wo Bungie sehr stolz drauf war auf diesen Aspekt. Durch den Einsatz eures Rifts wird eine leere Seele beschwört. Wenn ihr einem Feind mit eurer Waffe Schaden zufügt, stürzt sich eure leere Seele auf ihn und explodiert in der Nähe. Weil sie Ranken anbringt, die Schaden verursachen und das Ziel schwächen. Wenn eure leere Seele Schaden verursacht, erhaltet ihr entweder Nahkampf- und Granatenenergie, in Klammern bei heilendem Rift, oder Gesundheit bei stärkendem Rift zurück. Ein Sieg über einen durch eure leere Seele ausgezehrten Feind gewährt Rift-Energie.
Yep.
Die klingt echt cool, da bin ich gespannt.
Da freue ich mich tatsächlich schon drauf.
Ja, war klar, du spielst ja auch immer Arkus-Seele, deswegen freust du dich jetzt auch, dass du die leere Seele hast.
Mhm.
Genau. Und dann kommen wir jetzt noch zum letzten Drop und sind wir ja nicht durch mit den Drops. Oh. Ja, 10.2. Was wolltest du sagen?
Nix.
Okay.
Wenn ich gleich noch.
Da ging es erstmal um den V-Dog. Da komme ich gleich noch drauf, auf den V-Dog. Dann haben sie den interaktiven Witch Queen Trailer vorgestellt. Den möchte ich jedem ans Herz legen, der entweder den Podcast nicht aufmerksam genug gehört hat oder noch nicht alles zur Geschichte der Schar weiß und rund um Savatun. Denn der ist ganz cool. Da wird alles nochmal in Infos zusammengetragen und man hat dann immer so Icons, auf die man klicken kann, um noch mehr Hintergrundinfos zu einzelnen Themenbereichen zu kriegen.
Das ist wirklich ziemlich cool, schaut sich an.
Ja, wirklich ziemlich gut und es ist wirklich auch sehr schön zusammengefasst, was uns alles erwartet.
Schaut es euch jetzt an.
Nee, hört erstmal fertig.
Macht beides gleichzeitig.
Dann geht beides schief.
Savatun.
Genau. Dann haben wir die Infos zur Lehre 3.0, die ich oben erwähnt habe. Dann sprechen sie über die legendäre Kampagne. Die wird direkt mit Start von Witch Queen verfügbar sein.
Yeah.
Und folgende Belohnung haben. Doppelte Truhenbelohnung mit 1 bis 3 zusätzlichen Truhen pro Mission. Jede Truhe gibt euch Weltpool-Ausrüstung, EP-Upgrade-Module und Glimmer. Legendäre Spieler können sich die Rüstung der Thronwelt und Freischaltung schneller verdienen. Im Grunde genommen, zusammengefasst, je höher das Risiko, desto höher die Belohnung. Vor allen Dingen, wenn man das neue Power-Level-Softcap in Witch Queen erreicht hat. Zusätzlich bekommt ihr, wenn ihr alle Missionen auf dem Schwierigkeitsgrad legendär abschließt, und hier kommt gleich ein ganz wichtiger Hinweis, ein neues Emblem, exklusiv für diejenigen, die Kampagne auf dem Schwierigkeitsgrad legendär abschließen, ein Triumph, der für den neuesten Titel für Thronwelt erforderlich ist und ein Ausrüstungsset, das 20 Stufen über dem Softcap bei 1520 Power Level liegen wird.
Genau, es ist allerdings auf Twitter bestätigt, es ist blauer Stuff und deshalb sind auch 8 Upgrade-Module dabei. Da kann man quasi die Ausrüstung, die man gut findet, einfach infundieren auf das Level.
Perfekt, aber wichtiger Hint für alle Leute, die Day Run-Raid machen wollen, merkt euch das, weil 15-20 Geschenk kriegen ist halt schon mal richtig gut in der Raid-Vorbereitung.
Ja, wobei, man muss es halt auch schaffen. Ich meine, es ist eine legendäre Schwierigkeit, erwartet jetzt nicht, genau, dass man das so mal eben nebenbei macht.
Kommen wir gleich noch drauf, haben sie auch so gesagt, wo man das ungefähr einsortieren muss. Genau, ihr kriegt die 8 Upgrade-Module, hatten wir gerade schon, neue exotische Rüstung der Hexenkönigin, die normalerweise für Lost Sector Drops reserviert ist. Und eine exklusive Bungee-Belohnung, mehr dazu in Zukunft. Da wissen wir noch nicht, was gemeint ist. Dann sagen sie was dazu, wie schwer ist denn legendär? Schwieriger als ein legendärer Nightfall, aber einfacher als Solo-Dungeon oder Großmeister-Nightfall. Also irgendwo zwischen legendär und Großmeister. Die Feinde sind schwieriger und aggressiver, sie haben eine höhere Schadensresistenz, sind schwieriger zu taumeln, zu bringen und ihre Schilde sind stärker gegen unangepasste Schadensarten. Also noch mehr. Mit falschen Schadensarten musst du noch mehr draufballern, umballern. Die Herausforderung von Legendär besteht auch darin, dass die Interaktion mit den Gegnern und die Infiltration verändert werden. Zum Beispiel durch den Austausch von einem Elite gegen einen Boss oder durch den Zustrom von mehr Gegnern mit roten Balken. Also es wird auch an der Art des Verhaltens der Gegner geändert auf Legendär. Kann man den Content überleveln? Nein. Die Macht wird, also das Power Level wird begrenzt in jeder Mission und auf dem Missionsstartbildschirm wird ein Totenkopf angezeigt, der die maximale effektive Stärke der Mission anzeigt. Wenn man natürlich mit einer niedrigeren Stufe reingeht, das geht, muss man sich halt auf einen härteren Kampf einstellen. Und sie sagen noch was zu Solo versus Einsatztrupp in Bezug auf die legendären Kampagne. Der Schaden und die Gesundheit des Gegners skalieren mit eurem Feuerteam, wenn es auch nicht 1:1 sein wird. Und ihr habt eine Wiederbelebung pro Spieler für jede Dunkelheitszone und einen gemeinsamen Timer von 40 Sekunden, bevor ein automatischer Wipe erfolgt. Das heißt, ihr müsst die Leute auch relativ schnell retzen, sonst wipet ihr so oder so.
Gut, dass 40-Sekunden-Timer nicht jetzt schon nervig waren.
Nee, gar nicht. Dann kommen sie zu Destiny 2 Heroes Welcome. Oder wolltest du noch was zu dem davor sagen?
Nee.
Okay. Das ist einfach nur ein Video zur Feier der besten Community der Welt, nämlich auch euch, um es kurz zu machen, und uns und allen Destiny-Menschen. Danach, also einmal ein Video von Bungie zu Heroes Welcome und einmal danach noch einen Showcase zu Community-Videos, die alle das gleiche Thema behandeln, wo so Videos sind wie Destiny in a Nutshell, What is Destiny 2 und all sowas. Guckt sie euch gerne an, sind coole Sachen bei. Und wir müssen uns auch mal ein bisschen selber feiern, ne? Ihr da draußen, ihr Destiny-Menschen. Dann geht's schon. Und jetzt sage ich euch schon mal im Folgenden, ich habe das natürlich aus dem Englischen übersetzt, weil es den Torp noch nicht auf Deutsch gibt. Das heißt, ich habe für manche Sachen eventuelle Übersetzungen mir raus überlegt. Wenn sie falsch sind, bitte ich dies zu entschuldigen. Jetzt geht's nämlich um die Exos. Da werden jeweils zwei pro Klasse vorgestellt. Als erstes kommen zwei Titanen-Exos, und zwar der Lorelei Splendor. Das ist ein Helm mit dem Perk Cauterizing Flame, was sowas wie krauterisierende Flamme auf Deutsch heißen könnte. Jetzt weiß ich, bin ich zu wenig Titan, um zu wissen, ob das wirklich Sonnenflecken auf Deutsch heißt, diese Sunspots. Keine Ahnung.
Ja, ich glaube schon.
Okay, die heilen auf jeden Fall Spieler, die Sonnenkrieger sind. Dann schreiben sie kritisch verwundet, kein Problem, denn die Eigenschaft sorgt dafür, dass an deinem Standort ein Sonnenfleck entsteht, der dir die letzte Chance gibt, mit einer schnellen Aufladung von Granaten und Nahkampffähigkeiten und längeren Superkräften zu kämpfen. Außerdem mehr Schaden. Das heißt, bei einer kritischen Verwundung lässt du wohl auch einen Sonnenfleck droppen, der dir dann diese ganzen Bonusse gibt. Die Raureif Z-Brust.
Bonusse.
Dann die Raureif-Z-Rüstung, die konnte ich schon übersetzen, weil wir sie vorher oben schon mal hatten im Video. Die wird den Perk Glacial Fortification haben. Wenn ein Spieler Stasis einsetzt, wird die Barrikade eines Titanen zu einer beeindruckenden Wand aus Stasis-Kristallen. Diese Kristalle verlangsamen jedes Ziel, das ihnen zu nahe kommt, und erhöhen gleichzeitig die Nachladegeschwindigkeit, Stabilität und Reichweite der Waffen des Spielers und seines Feuerteams. Also Buff für das komplette Team. Dann geht's auf die Seasoned Filament Beinrüstung für Warlocks mit dem Perk Devouring Rift. Könnte verschlingender Riss heißen oder verschlingender Rift oder so.
Das Rift halt, ja.
Gewährt dem Spieler Verschlingen, wenn er sein Empowering Rift wirkt, also sein verstärkendes Rift, was sowohl Verbündeten als auch einzelnen Spielern die Möglichkeit gibt, Schaden zu verursachen und Feinde zu stören. Dann die Osmiomantie-Handschuhe, die hatten wir ja oben auch schon, mit dem Perk Fervid Cold Snap. Die Cold Snap-Granaten haben eine zusätzliche Ladung, die sich schneller wieder auflädt, wenn sie einen direkten Treffer landen. Der Sucher, der von den Cold Snap-Granaten erzeugt wird, reist außerdem weiter. Das hatten wir diese Season auch schon beim Hunter über das Exo.
Ich glaube, ich benutze die Granate so gut wie nie. Also
PvP. Ich immer im PvP. Ah. Da sind die super, weil die halt tracken und halt sofort einfrieren, ne? Diese Feldgranaten sind halt kacke, weil da musst du ja länger drinne stehen. Dann geht's auf die beiden Sachen für den Jäger. Das ist einmal der Blight Ranger Helm mit dem Perk Voltaic Mirror. Diese Fähigkeit erlaubt es Spielern, Geschosse mit ihrem Akkustab abzulenken, die mehr Schaden verursachen und Orbs of Power für alle Verbündeten generieren. Kennt man, dieser Akkustab, der reflektiert, und dann machen die reflektierten Sachen halt noch mehr Schaden.
Aber quasi jetzt alles, also auch Schüsse oder was?
Mhm. Ich glaube schon, es geht alles um Geschosse. Also auch Schüsse auf dich. Könnte im PvP echt lustig werden.
Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, wenn ich so einen Jäger auf mich zulaufen sehe, entweder ich schieße auf und dann tötet er mich, oder ich schieße weiter und er tötet mich trotzdem.
Das ist aber aktuell auch schon so, weil die Super blockt zumindest aktuell auch schon Geschosse ab. Sie reflektiert sie nur nicht.
Ja, ich habe schon diverse andere Warlocks mit ihren Schwertern erledigt, die nach mir geworfen haben, diese Solar-Super mit dem Stab.
Ja, das macht perfekt. Tatsächlich, das macht richtig sehr viel Spaß. Ja. Und als letztes haben wir noch die
Warlocks.
Die Renewal Grasps. Könnte sowas heißen wie Erneuerungsgriff, Handschuhe für Jäger. Mit dem Perk Depth of the Duskfield. Tiefen des Duskfields. Ich weiß nicht, heißt das Dämmerungsfeld? Heißt das nicht irgendwie anders? Das heißt irgendwie, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Hüter erhalten einen viel größeren Radius für ihre Duskfield-Granaten. Ich glaube, die heißen Frühlichtgranaten oder so. Kann das sein?
Ja.
Während gleichzeitig der eingehende Schaden für Verbündete innerhalb der Duskfield-Reichweite verringert wird. Alle Ziele, die in diesem Bereich eingeschlossen sind, erleiden ebenfalls weniger Schaden. Also eigentlich kannst du dir so eine kleine Bubble vorstellen darunter, wenn ich es jetzt richtig verstehe. Nur, dass halt noch reingeschossen werden kann. Du bist halt nicht komplett abgeschirmt. Du hast halt so eine Kuppel, die dich ein bisschen schützt. Video der Woche, das Arcane Intro Bad Destiny. Erklärt sich von selbst, guckt es euch an, sehr cool. Und der Eventide Serenity Lo-Fi Remix. Für alle Leute, die Lo-Fi-Mucke mögen, mag ich ganz gerne für so Recherchearbeiten im Hintergrund. Kunst der Woche, Warlock Stormcaller von @JJX und Some Suspiciously Warmy Abo von Amo von @Norquack.
Was?
Was?
Du bist jetzt schon weitergesprungen. Was davor nochmal kommt, ist nochmal dieser Release.
Achso, ja, genau. Das hatte ich jetzt nicht mehr nochmal aufgeführt.
Hier ist es, bin ich ein bisschen irritiert, weil vorhin hast du ja gesagt, 15 Uhr ist der Preload.
Ja.
Und 18 Uhr geht's los, aber hier ist quasi in dieser englischen Zeit ist um 3 Uhr quasi, also 3 Uhr UTC geht's offline und 5 Uhr UTC ist der Preload schon verfügbar. Also 2 Stunden, nachdem es offline geht, irgendwie ist das eine andere Info. Also,
okay, also
ihr werdet sehen, irgendwann
vielleicht hat sich auch tatsächlich geändert einfach, ne, zwischen dem und dem letzten Swap. Genau, kommen wir noch kurz aufs VDOC zu sprechen. Das habe ich euch nicht noch runtergeschrieben, weil die Folge jetzt schon über eine Stunde
geht. Warte mal noch, falls ihr mal wissen wollt, wie die Community so Sachen rausfindet, dann nehmt euch dieses TWAP vom, was war das, der 10.?
Ja, 10.2.
Genau, wenn ihr da zum ganz letzten Absatz springt, stellt ihr fest, dass da ein bisschen so, ja, dieser Hippie, dieser Community Manager hat da noch so ein paar ausklingende Sätze geschrieben und da sind beispielsweise diverse Buchstaben fett, das ist ja unauffällig, zum Beispiel steht da Recap und das P ist fett markiert und wenn man diese ganzen Dinger nimmt und der Reihe nach aufschreibt und dann noch feststellt, dass zwischendurch 2 Satzzeichen Hyperlinks sind, die auf einen Foreneintrag von DMG04 verweisen, wo er einfach nur ein Wort, also eine Zahl in Worten geschrieben hat, bekommt man ein Emblem.
Ach, das war das?
Den Code für ein Emblem.
Okay.
Genau. So versteckt Bungie Sachen und das ist, ja, deshalb mag ich Bungie.
Ich hatte gesehen, dass du den Code gepostet hattest, wusste nur nicht, wo du den her hast, aber sehr schön, das auch nochmal zu wissen.
Ja,
genau, dieser,
also es lohnt sich immer, Sachen doppelt und dreifach anzuschauen.
Auf jeden Fall, bei Bungie sowieso. Kommen wir noch ganz kurz zum VDOC zu sprechen, das ist ein 14-Minuten-Video, wenn ihr Bock habt, guckt es euch an, es ist halt so ein bisschen...
Spoilery.
Sehr spoilery, aber auch sehr behind the scenesy. Also da wird so ein bisschen Motion-Capture-Zeug gezeigt zu Savathun und Material zur Thronwelt. Bisschen was zu Keitel und ihrer Rolle in der Erweiterung. Bisschen was zu den Char Guardians und der Light Brood. Waffencrafting. Die exotischen Waffen und Rüstungsteile sind einmal zu sehen und auch ein bisschen was zu Void 3.0 sieht man da auch.
Da gibt es so eine Szene, da ist, sieht man, dass Alcora, Zavala, Anna Bray, Saint 14, Shax ist, glaube ich, noch mit dabei. Mhm. Und die stehen alle in einem Raum. Und wenn die alle in einem Raum stehen, dann, glaube ich, weiß man, jetzt ist die Kacke am Dampfen.
Ja, das bedeutet nie was Gutes. Ja, damit wäre ich mit meinem Part durch. 1:10, sorry für so viel Theorie, aber das musste mal alles jetzt durchgeprügelt werden. Ich hoffe, ihr konntet dem noch einigermaßen gut folgen vom Tempo.
Genau.
Ja.
Ich würde jetzt noch einen Punkt machen und das zweite Thema würde ich tatsächlich einfach schieben auf einen anderen Zeitpunkt, wo es besser reinpasst.
Machen wir
so. Genau. Es gibt ja Menschen unter euch da draußen, die sich von Spielen die Collector's Editions kaufen oder so wie die Matze, er hat es ja schon gepostet, den Kate und so, den er gerade fleißig winkend in die Kamera hält. In dieser Collector's Edition war tatsächlich eine Art Lorebuch mit dabei und nachdem die Community aber die Community ist, wurde das natürlich nicht unter Verschluss gehalten, sondern es gibt Leute, die haben das abfotografiert und sogar transkribiert in Reintext sozusagen, dass man es noch leichter lesen kann, wie von den Bildern oder auch drin rumgruscheln kann. Es ist sehr, sehr empfehlenswert. Ich hoffe, ich denke dran, ich stelle mir dann die Erinnerung, dass ich am Mittwoch euch, also wenn der Podcast rauskommt, euch einfach einen Link schicke, wo ihr das anschauen könnt, auf Twitter. Ich denke, das sollte ja ohne Probleme gehen, so ein Imgur-Album zu verlinken.
Ja, ich denke auch.
Wenn es nicht geht, dann schöne Grüße an Zukunftswolli, das ist dein Problem zu lösen.
Wir haben es heute mit Zukunftspersönlichkeiten, ne?
Genau. Aber das sind ein paar ziemlich coole Sachen drin, die ich jetzt einfach mal kurz ein bisschen... durchgehen wird. Also es sind ein paar Unterhaltungen drin zwischen verschiedenen Persönlichkeiten. Es ist zum Beispiel eine Unterhaltung zwischen wo ist es jetzt? Ich hatte es vorhin gerade. zwischen Ikora und Zavala drin, die einfach damit anfangen, dass sie gerade Schach spielen und Zavala sich so ein bisschen darüber aufregt, dass Ikora jetzt irgendeinen Move gemacht hat, der eigentlich offensichtlich, den sie sehr offensichtlich gemacht hat, damit er auch mal gewinnt, sozusagen.
Sehr gut.
Genau. Ein Punkt, den ich ziemlich cool finde, ist, ich weiß nicht genau, jetzt wartet mal ganz kurz. Genau, ein Punkt, den ich ziemlich cool finde, ist wie heißt der Mensch? Der Agent TRU135 sozusagen hat das Verhalten von Stasis untersucht und da wird so ein bisschen näher drauf eingegangen. Kurz zusammengefasst ist dieser ganze Absatz quasi die Ingame-Rechtfertigung für die ganzen Stasis-Nerfs, die es gab von Bungie. Also die haben quasi die Nerfs, die sie an Stasis vorgenommen haben, wie sie es verändert haben, haben dem Ganzen eine Lore-Geschichte dahinter gegeben, warum das so ist. Und,
klassisches Bungie-Ding, ne?
Genau. Und im Endeffekt ist quasi der Konsens, dass Stasis dass Stasis was Lebendiges ist. Also das sind quasi nicht nur irgendwelche Eiskristalle, sondern es ist sozusagen so eine Art, so eine Art Virus oder so eine Art Energieform, die quasi lebendig ist und sich dementsprechend verändert, damit die Hüter quasi nicht so leicht dran sterben, damit die Hüter das weiterverwenden und natürlich dadurch auch weiter verbreiten sozusagen.
Okay, das ist einfach so der Selbsterhaltungstrieb der Entropie zu sagen, ich passe mich an, damit ich möglichst viel Einfluss bekomme und mich vergrößere. Spannend.
Genau. Da zum Beispiel den Absatz, ich habe den übersetzt, es gibt es nur auf Englisch, also falls irgendwas ein bisschen krumm ist. Nehmen wir an, Sie haben recht und die Stasis hat sich auf irgendeine Weise verändert. Warum sollte Stasis seine Wirkung gegen andere Hüter abschwächen? Ich sage euch genau warum. Aus dem gleichen Grund, aus dem ein Virus einen Stamm entwickelt, der seinen Wirt nicht tötet. Die Leute wenden sich gegen Stasis, weil sie es nicht mochten, was es mit ihnen im Schmelztiegel machte. Also wurde Stasis netter gemacht. Damit wir es weiter benutzen. Wenn Stasis besser wäre als das, was der Reisende uns gegeben hat, könnten wir es nicht als eine weitere bunte Spezies von Arschlöchern akzeptieren. Wir könnten Angst davor bekommen. Aber so ist es schön und ausgeglichen. Alles im richtigen Gleichgewicht. Und klingt Gleichgewicht nicht nach einem Ziel, das es wert ist, angestrebt zu werden?
Spannend.
Genau. Dann gibt es da noch eine Analyse von Colwick, das ist ein Warlock, glaube ich, der in diesem...
Irgendwas sagt mir der Name.
Irgendwo hat mir wie heißen die von Ikora, diese...
Die Kryptarchen?
Die hat ja so einen Geheimbund sozusagen, oder die Verborgenen oder so.
Ach so, ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Und der analysiert das Ganze nochmal sehr wissenschaftlichen Slang.
Okay.
Also es lohnt sich auch anzugucken. Dann gibt es da noch einen Punkt. Jetzt muss ich mal kurz scrollen. Der ausschaut, als ob Ikora versucht, ein Buch zu schreiben, beziehungsweise den Titel für das Buch zu finden.
Okay.
Das fängt damit an, eine Exegese des Lichts von Ikora Ray. Dann ist der zweite Dings, wie man das Licht verstehen kann von Ikora Ray. Das dritte ist zum Beispiel, warum das Licht nicht langweilig ist von Ikora Ray.
Also viel von Ikora Ray.
Ja, das ist quasi vermutlich ein und derselbe Titel, den sie sucht für ein Buch und sie hat es dann halt immer andere Vorschläge. Und dann fängt es irgendwann abgedreht zu werden. Jeder wollte ein Jallahorn, aber schaute, was passiert ist, wenn ihr alle eins bekommen habt oder why. Warum Massenphänomene in Hüterverhalten im Nachhinein sich als zerstörerisch herausstellen von Ikora Ray.
Okay, wow.
Und irgendwann fängt sie eben an, mit ihrem Geist zu reden und sagen, hey, jetzt hör auf, bitte die Sachen aufzuschreiben, das sind jetzt keine Titel mehr und lass mich in Ruhe, lösch alle. Genau.
Cool.
Genau. Also, ich versuche es zu verlinken.
Ja.
Lest euch mal durch. Das sind wirklich tatsächlich sehr, sehr spannende Sachen, die da drin stehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin mega gespannt auf Witch Queen. Wenn ihr die Folge anhört, die wir natürlich gleich bestimmt am Mittwoch anhört, sind es ja nur noch quasi 6 Tage, bis es losgeht.
Genau.
Wir beide, Matze und ich, haben so ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen. Matze ist beim Raid dabei, der gibt ein bisschen Gas.
Muss ein bisschen Tempo machen.
Genau, ich bin derjenige, ich bin quasi an dem Wochenende, nachdem es rauskommt, habe ich einen größeren Umzug und dann
startest du gemächlich rein.
Gemächlicher. Ich schaue mal die Sachen in Ruhe an, hoffe, dass Vodafone mein Internet richtig gleich von vornherein hinkriegt.
Sagen wir, es bleibt bei Hoffnung, ja. Hoffnung trifft's gut.
Genau.
Ja, ich muss auch sagen, ich war tatsächlich gar nicht so hyped, also natürlich schon hyped, aber gerade jetzt diese ganze Ausarbeitung auch zu dem Podcast wieder und auch die ganzen Twops, die ich mir nochmal durchgelesen habe, haben auf jeden Fall mein Hype-Level immens angehoben, weil ich mir nochmal klar geworden ist, dass es eigentlich genauso wie bei Beyond Light war es, glaube ich, oder bei Shadowkeep, bei Beyond Light, auch schon wieder so gravierende Änderungen sind, dass du eigentlich schon wieder ein neues Spiel vor dir hast. Also es wird so viel aus- und umgebaut und kommt Neues dazu. Das ist einfach spannend wieder zu entdecken und da habe ich Bock drauf.
Ja, und die sagen ja, ich meine, das ist natürlich, sagt man das von was auf dem man stolz ist, dass es bis jetzt die größte und ambitionierteste Erweiterung ist, die sie rausgebracht haben.
Und ich meine, die vorhergehenden waren auch schon nicht schlecht, ne? Von daher so.
Ja.
Ist das eine Hausnummer?
Also generell, das Story-Tempo, wie es das ganze Jahr war, fand ich sehr gut. Und wenn die so weitermachen. Ach, was wir nicht erwähnt haben, hast du das erwähnt? Die haben in dem VDOC, haben sie den Namen von der neuen Season gedroppt.
Nee, habe ich nicht erwähnt.
Genau, das neue Season. Da wird vermutlich, kommt ja normalerweise immer eine Woche, bevor die Season rauskommt, so eine Art Trailer. Ja. Es kann sein, dass ihr quasi gestern zum Reset nochmal einen Trailer bekommen habt zur Saison der Auferstandenen.
Ja. Genau, das kann sein. Falls ja, dann wird euch der Zukunftsmatze bestimmt auch noch was zu erwähnt haben in dem Story-Part.
Ist eigentlich ein krasser Wechsel. Saison der Verlorenen, Saison der Auferstandenen.
Ist so chronologisch eigentlich, ne? Erst gehst verloren und dann stehst du auf.
Genau, also die Season wird Kabal und Keitel zentriert.
Was ich aber gut finde, weil das ist wieder der Klassiker, sie ist in dieser Season halt wieder nicht vorhanden gewesen, ne? Deswegen wird sie
in
der nächsten Season wieder
den einen oder anderen Lore-Text mit ihr vorgelesen.
Das ist ja auch genau, dieses, also
dass die Lore-Bücher weiterführen, was quasi mit den Charakteren passiert. Es hatte kein Charakter eigentlich einen Stillstand sozusagen.
Nee, das nicht, aber primär in der visuell sichtbaren Kampagne war sie nicht vorhanden, das meine ich. Natürlich in den genau. Side-Geschichten, so wie Lore-Bücher und so und Waffenlore und so, da sind sie auf jeden Fall noch drin.
Ja, das ist halt wieder, wie oft habe ich das schon gesagt, mit dem Schachbrett und den, jetzt sind alle Figuren in Position.
Jetzt fangen wir an zu spielen.
Savatun macht jetzt ihren letzten Zug und dann wird wahrscheinlich das Schachbrett umgeschmissen und jeder muss sich neu positionieren. Dann
wird das Schachbrett umgeschmissen und wir gehen alle bockig nach Hause.
Genau, oder so.
Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, wünschen wir euch schon mal viel Spaß mit Witch Queen. Hören uns in der nächsten Podcast-Folge wahrscheinlich mit ganz viel frischem Stuff zu Witch Queen. Die ist dann ja noch vor dem Release des Raids.
Genau.
Genau, den Mittwoch davor, am 2. Da bin ich dann schon im harten Suchtmodus und schieb dann so zwischendurch noch eine Podcast-Aufnahme rein, völlig übermüdet.
Genau. Wird lustig. Also ich werde definitiv nicht streamen können. Vielleicht dann 1-2 Wochen nach dem Umzug mal, wenn alles quasi fertig eingerichtet ist und so.
Ich
dann
vielleicht. Das ist noch, wenn dann folgt uns auf Twitter @d2lorecast. Da werde ich es ankündigen, falls ich streame. Direkt mal Werbung für andere Plattformen machen. Und natürlich folgt uns auch auf Instagram, denn da wird jetzt auch sehr viel Content kommen, dadurch, dass wir ja viele neue Locations haben, die bestimmt atemberaubend schön sein werden.
Genau, da würde ich jetzt aber auch schon mal eine Spoilerwarnung aussprechen, weil ich
für Instagram auf jeden Fall auch eine Spoilerwarnung, folgt dem nur, wenn ihr damit um könnt, dass wir euch alles posten, was wir finden.
Nein, folgt uns immer, aber guckt halt weg.
Genau, guckt halt die Beiträge, die ihr nicht gucken wollt, guckt die halt nicht an. Ist doch ganz einfach. So, lang genug gelabert, Stunde 20 plus das, was
Zukunftsmatze noch erzählen wird.
Diesen fabulösen Beitrag, den du geleistet hast.
Den ich noch leisten werde.
Na, du hast ihn ja schon. Wir haben
theoretisch
ja schon
kannst du jetzt einfach mal, netterweise kann man jetzt das Futur 2 nutzen und sagen, den ich geleistet, wie wäre das denn in Futur 2 kommen? Den ich geleistet gehabt haben werde oder so?
Also schreibt Matze bitte den richtigen Satz auf @d2lorecast.
Genau, schreibt mir den richtigen Satz in Futur 2 auf @d2lorecast. Finde ich gut. Wer bis hierhin gehört hat, macht genau. Es auch. Und noch nicht eingeschlafen
und wir
ist.
Sind, und wir sind keine getarnten Wächs, die fleißig durch die Zeit springen und deshalb so verwirrt sind.
Nein, wir sind einfach immer verwirrt.
Ihr habt nichts gehört.
Savatun.
Also gut.
Gut, dann, ja, bis zum nächsten
wir
Mal.
Wir hören uns.
Macht's gut. Viel Spaß. Wir hören uns.
Und Augen auf, Hüter.